konkrete Handlungsempfehlungen zur AVO, Nachhaltigkeits-VO, und die Fragen zur Vermeidung der Maklerhaftung bei Versicherungsanlageprodukten. Von Rechtsanwälten Timmermann Michaelis, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. Im folgenden Beitrag geben wir eine klare Handlungsorientierung bezüglich der derzeit bekannten Einzelheiten zu der AVO. 1. Unter 1. Wird auf den regulativen Gesamtzusammenhang der supranationalen Vorschriften eingegangen, unter 2. die Vorgaben der Normen genannt und unter 3. derzeit mögliche Handlungsempfehlungen gegeben. Zu 1. Regelungskontext, Sinnzusammenhang. Im Laufe der vergangenen zwei Jahrhunderte hat sich uns in Europa ein Bild von Privatrecht eingeprägt, das gekennzeichnet ist durch die Staatlichkeit der Normen, durch die Existenz grundsätzlich nur einer Regelungsebene, der Vorstellung, dass sich das Privatrecht vom öffentlichen Recht als eigenständiger Bereich abtrennen lässt und dass es sich um dabei ein nach innerer Widerspruchsfreiheit strebendes System handelt, das bestimmten methodischen Prinzipien folgt. Durch die europäische Integration sieht sich dieses Bild von Privatrecht in zunehmendem Maße in Frage gestellt. Dabei standen die Entwicklungen zunächst im Schlaglicht sogenannte edukatorischer Gesetzgebung. 2. Von edukatorischem Charakter IWS kann gesprochen werden, sobald eine Regelung ihrer Intention nach zur Einübung bestimmter, vom Gesetzgeber als erwünscht betrachteter Verhaltensweisen führt. 3. Einer explizit, etwa in der Gesetzesbegründung, vom Gesetzgeber formulierten Regelungsintention wird man es gleichstellen müssen, wenn der verhaltenssteuernde Effekt faktisch bewirkt wird und sich bruchlos in den objektiv verstandenen Regelungszweck einer Norm einfügt. Von edukatorischem Charakter IES kann gesprochen werden, wenn Rechtsnormen auf die Herbeiführung eines Bewusstseinswandels hinwirken. Vereinfacht ausgedrückt, wenn sie bewirken sollen, dass der Normadressat ein bestimmtes Verhalten nicht nur zur Herbeiführung vorteilhafter und zur Vermeidung nachteilhafter Rechtsfolgen übt, sondern deswegen, weil er dieses Verhalten als richtiges Verhalten verinnerlicht hat. 4. Hierher gehört nun ME, durchaus die sogenannte paternalistische Privatrechtsgesetzgebung. Diese basiert ebenfalls auf der verhaltenstheoretischen Grundlage. Die ökonomische Theorie kannte in ihrer neoklassischen Ausprägung traditionell drei Gründe, die ein staatliches Eingreifen in den Marktprozess rechtfertigen: eine Verbesserung der Allokation von Ressourcen, eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt durch Umverteilung von Einkommen und Vermögen, sowie makroökonomische Stabilisierung. 5. Jüngst ist ein weiterer Grund hinzugekommen, nämlich die unvollständige individuelle Rationalität. Die ersten drei genannten Gründe beziehen sich auf die gesellschaftliche Interaktion von Individuen. Ausgrenzungen führen beispielsweise zu einer ineffizienten Allokation von Ressourcen, aber fast immer auch zu einem Konflikt zwischen Verursacher und Betroffenen. In einer Welt mit positiven Transaktionskosten, in der beide Parteien diesen Konflikt nicht ohne weiteres unter sich lösen können, kann der staatliche Eingriff effizient sein. Ähnliches gilt für die Umverteilung von Einkommen, die Individuen aufgrund ihrer divergierenden Interessen naturgemäß kaum dezentral und freiwillig regeln können, sowie für die konjunkturelle Stabilisierung, welche die Funktionsbedingungen der Marktwirtschaft insgesamt verbessern soll und insoweit ein öffentliches Gut darstellt. Anders sieht es beim vierten Grund aus. Hier geht es, zumindest vordergründig, darum, individuelle Entscheidungsdefizite auf der Ebene des einzelnen Entscheidungsträgers so zu korrigieren, dass das Ergebnis für ihn selbst besser ist. Die Rechtfertigung für eine Intervention liegt also gerade nicht in Konflikten zwischen Individuen oder in überindividuellen, gesellschaftlichen Wohlfahrtskriterien und unterscheidet sich damit wesentlich von den bisher regelmäßig herangezogenen Argumenten für korrigierende Eingriffe in die dezentralen Entscheidungen von Marktteilnehmern. Es geht hier tatsächlich um paternalistische Eingriffe, also um solche, bei denen der Eingreifende mit Sicherheit oder zumindest hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, angeblich besser als Betroffene zu wissen, welches Verhalten in dessen eigenem Interesse wäre. Warum erlauben der Staat und die supranationale Einrichtung EU sich nun diese Anmaßung? Moderne demokratische Verfassungsstaaten sind vom Leitbild des normativen Individualismus bestimmt. Der Einzelne ist frei, seinen Neigungen und Interessen zu folgen. 6. Staatliche Behinderungen dieser Freiheit müssen gerechtfertigt werden. Eine solche Rechtfertigung gelingt relativ unproblematisch nach dem No-Harm-Prinzip. Die eigene Freiheitsausübung darf Rechte Dritter nicht verletzen. Staatlicher Paternalismus, der Schutz eines Dritten vor sich selbst, lässt sich hingegen aus Sicht des normativen Individualismus nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen begründen. Für John Stuart Mill, dem Ahnherrn des Utilitarismus, war klar, dass Kinder und Geisteskranke vor sich selbst geschützt werden müssen. Gegenüber dem vernunftbegabten Normalbürger hingegen sollten allenfalls retardierende Interventionen gestattet werden, um Informationsmängel auszugleichen. Genau an dieser Stelle setzen Befürworter des modernen Paternalismus ein. Auch das Handeln der sogenannte Normalbürger folgt oft nicht der Pareto-Rationalität, sondern muss unter den Bedingungen begrenzter Rationalität entscheiden. 7. Wir handelten eben oft nicht vernünftig, sondern im Grunde wie Kleinkinder. Dies auch im Wirtschaftsleben. Mag diese Beobachtung der Verhaltensökonomik wohl richtig sein, doch genügt sie auch, um die Grundannahmen des normativen Individualismus auszuhebeln? 8. Ist es aus Sicht einer normativen politischen Theorie sinnvoll, unter Rückgriff auf die Einsichten der Behavioralökonomik die Interventionsgründe für den Staat unbegrenzt auszuweiten? Staatliches Nutging will menschliches Verhalten bevormundend steuern. Das gilt es zunächst einmal festzuhalten. Es muss sich als paternalistische Intervention deshalb ME besonders hohen Rechtfertigungsanforderungen stellen. 9. Moral wird immer dann aktiviert, wenn die aktuellen Probleme sich nicht mehr im Rahmen herkömmlicher rechtlicher und sozialer Muster lösen lassen. Im Hintergrund dieses nun anrollenden Regulierungsinstrumentariums der EU im Zuge des Green Deals, 10, steht die Erkenntnis, dass die, inzwischen, überschuldeten Wohlfahrtsstaaten mit einem bloß weiteren Aufblähen der Gesetzesproduktion keine Antwort mehr auf die modernen, globalen Probleme mehr geben können. 11. Der erreichte Grad sozialer und wirtschaftlicher Komplexität schafft eine Netzwerkgesellschaft und verlangt zur Problemlösung nicht nur nach einem quantitativen, sondern nach einem qualitativen Anstieg der Modellbildung und rechtlicher Problemlösung. Zu 2. Nachhaltigkeit. Die beiden Regelwerke stehen künftig bei der Regulierung der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die VO, EU 2019-2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, Disklosure VO, die auf den Finanzsektor gerichtet ist und neue Transparenzpflichten begründet. Die VO, EU 2020-852 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen, Taxonomie VO, die an die Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen anknüpft und fragt, ob diese ökologisch nachhaltig ist. Hintergrund der neuen Regeln sind aus Sicht des EU-Gesetzgebers bestehende Informationsasymmetrien, die derzeit nach wie vor verhindern, dass Investoren sich über die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen hinreichend informieren können. Es fehle an einer harmonisierten Offenlegung. Neben der bereits praktizierten Offenlegung zu finanziellen Risiken sind daher künftig auch nachhaltigkeitsbezogene Informationen zu berichten. Damit sollen Kapitalflüsse verstärkt zu nachhaltigen Investitionen gelenkt werden. 12. Schon seit einiger Zeit gelten zahlreiche qualitative Vorgaben zur Nachhaltigkeit. Im Vordergrund steht dabei die vollständige Erfassung von Nachhaltigkeitsrisiken, das heißt, von Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Reputation infolge von Umwelt- und GGFS, sozialen Risiken. Weniger Beachtung finden hingegen die tatsächlichen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, das heißt, Umwelt-, Sozialbelangen, inklusive Arbeitnehmerbelangen, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. So stellt die Klimaerwärmung zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsrisiko für Investoren in Agrarbetriebe dar. Die BaFin veröffentlichte bereits 2019 ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. 13. Es verpflichtet von der BaFin beaufsichtigte Unternehmen, Nachhaltigkeitsrisiken umfassend zu ermitteln und zu bewerten. Im November 2020 erschienen parallel auch die Leitlinien der EZB zu Klima- und Umweltrisiken, die auch von der EZB beaufsichtigte, bedeutende Institute Anwendung finden. Im Wesentlichen bilden diese Regeln jedoch weitgehend lediglich die Inhalte des OG-sektorübergreifenden BaFin-Merkblatts bzw. der EZB-Leitlinien ab und werden als eigenständige Anforderungen keine größeren Auswirkungen auf die Marktpraxis der deutschen Finanzindustrie mehr haben. 14. A. Nachhaltigkeitsbegriff. Die Disklosure VO folgt einem weiten Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffs. Nachhaltig sind demnach Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels, ökologisches Ziel, oder die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, vergleiche Artikel 2 Nummer 17 Disklosure VO. Zu unterscheiden ist damit die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit. Der Begriff der ökologischen, nicht jedoch der sozialen Nachhaltigkeit wird in der Taxonomie VO weiter konkretisiert. Damit soll Greenwashing, also die Vermarktung eines Finanzprodukts als umweltfreundlich, obwohl es grundlegenden Umweltstandards nicht entspricht, verhindert werden. Die Taxonomie VO legt künftig EU-weit verbindlich fest, ob und inwieweit eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Diese Nachhaltigkeitseinstufung wird dann von anderen Regelwerken übernommen, zum Beispiel von der Disklosure VO. Darüber hinaus enthalten die Disklosure und Taxonomie VO Mindestanforderungen unter anderem an die Unternehmensführung Governance und an soziale Standards. B. Adressaten. Die Disklosure und Taxonomie VO richten sich an unterschiedliche Adressaten. 1. Adressaten der Disklosure VO. Verpflichtete der Disklosure VO sind Finanzmarktteilnehmer, vergleiche Artikel 2 Nummer 1 Disklosure VO, und Finanzberater, vergleiche Artikel 2 Nummer 11 Disklosure VO. In Bezug auf sogenannte Finanzprodukte IS des Artikel 1 Nummer 1, 11 und insbesondere 12 Disklosure VO. 15. Finanzberater nach Maßgabe der Disklosure VO sind Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Versicherungsvermittler und Unternehmen der Versicherungsberatung für EBIB erbringt, vergleiche Artikel 2 Nummer 11 Lit A und B, Disklosure VO. 16. Finanzmarktteilnehmer sind Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute als Finanzportfolioverwalter, Manager von kollektiven Vermögensanlagen, Fonds, Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge und Hersteller von Altersvorsorgeprodukten sowie Versicherungsunternehmen in Bezug auf das Angebot von Versicherungsanlageprodukten, sogenannte EBIB. Damit erhebt die Disklosure VO nicht den Anspruch, umfassende Transparenzvorschriften für alle Finanzprodukte über alle Vertriebskanäle zu begründen. Erfasst werden primär Beratungsfälle. Ferner erfasst die Disklosure VO für den Versicherungsvermittler nur die dort genannten Finanzprodukte der EBIB. 2. Finanzprodukte. Die Disklosure VO unterscheidet zwischen Finanzprodukten, die ein nachhaltiges Investment anstreben und solchen, auf die dies nicht zutrifft. Artikel 2 Nummer 12 Disklosure VO nennt als Finanzprodukte explizit ein Portfolio, das verwaltet wird, einen alternativen Investmentfonds, EIF, ein EBIB, ein Altersvorsorgeprodukt, ein Altersversorgungssystem, einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, OGAF, oder ein PEP, in Art. 4 Nummer 2 PRIEP VO, auf die Disklosure VO Bezug nimmt, werden Versicherungsanlageprodukte als Versicherungsprodukte definiert, die einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufwert bieten, der vollständig oder teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist. In den Anwendungsbereich der PRIEP VO fallen somit auch LV-Verträge und innerhalb dieser Sparte vornehmlich die kapitalbildende LV in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen. Angesichts der weit gefassten Definition und des bezweckten Kleinanlegerschutzes soll es grundsätzlich keinen Unterschied machen, in welcher Art und Weise der Versicherer das ihm zur Verfügung gestellte Kapital anlegt, insbesondere ob es sich bei dem Vertrag um eine fondsgebundene oder eine konventionelle Kapital-LV handelt. 17. Wurden GIM, Art. 2 Absatz 2 PRIEP VO wiederum bestimmte Versicherungsprodukte vom Anwendungsbereich ausgenommen sind, darunter Altersvorsorgeverträge, sind diese durch Artikel 2 Nummer 12 Disklosure VO wieder aufgenommen. C. Anzugebende Informationen. Im Detail begründet die Disklosure VO folgende Transparenzpflichten. Veröffentlichung der Unternehmensstrategie zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken unterschieden werden muss hier aber nach den Anforderungen, die an Finanzmarktteilnehmer und an Finanzberater zu stellen sind. Der Finanzmarktteilnehmer haben sich zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungsprozesse zu äußern, vergleiche Art. 3 Absatz 1 Disclosure VO und Finanzberater hierzu im Rahmen ihrer Beratungsdienstleistung, vergleiche Art. 3 Absatz 2 Disclosure VO Veröffentlichung von Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Regelung unterscheidet inhaltlich wieder zwischen Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern. Finanzmarktteilnehmer sind verpflichtet, eine Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen im Internet zu veröffentlichen, vergleiche Art. 4 Absatz 1 Disclosure VO. Gegenstand ist damit die Darlegung interner Organisations- und Verhaltensvorgaben, die sicherstellen sollen, dass wichtige, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsprozessen zutreffend erkannt und bewertet werden. Finanzmarktteilnehmer müssen dann ihre Entscheidung jedoch im Internet begründen und gegebenenfalls mitteilen, ob und wann erstmals die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen geplant ist, vergleiche Art. 4 Absatz 1 Lied B. Disclosure VO. Der Umfang der Offenlegung für Finanzberater ist dagegen erheblich begrenzter, vergleiche Art. 4 Absatz 5 Disclosure VO. Insoweit ist lediglich zu veröffentlichen, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden und, falls dies nicht der Fall ist, muss eine Begründung hierzu abgegeben werden. Vergütungspolitik. Finanzmarktteilnehmer und Berater werden durch die Disclosure VO verpflichtet zu veröffentlichen, inwiefern ihre Vergütungspolitik mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht, vergleiche Art. 5 Disclosure VO. Transparenz auf Produktebene. Schließlich begründet die Disclosure VO produktbezogene Transparenzpflichten, die primär über vorvertragliche Informationen gegenüber Kunden zu erfüllen sind. Das konkret einschlägige vorvertragliche Informationsdokument wird in der Disclosure VO nach Art des Finanzprodukts bzw. der einschlägigen Finanzdienstleistung konkretisiert, Art. 6 Absatz 3 Disclosure VO, in vorvertraglichen Informationen es entgeben, Art 6 Disclosure VO Erläuterungen zur Art und Weise zu geben, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen, für Finanzmarktteilnehmer, beziehungsweise wie Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlage- oder Versicherungsberatung, für Finanzberater einbezogen werden. Des Weiteren sind die Ergebnisse der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Finanzprodukte, die sie zur Verfügung stellen, für Finanzmarktteilnehmer, beziehungsweise die Gegenstand ihrer Beratung sind, für Finanzberater anzugeben. Erachten Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant, so haben die Erläuterungen eine klare und knappe Begründung dafür zu enthalten. Nachhaltigkeitsrisiken bedeuten ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte, vergleiche ERW 12. 14 Disclosure VO. Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen stellen hingegen negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren selbst dar, das heißt Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Zu 3. Konkrete Handlungsanweisungen. Zur Konkretisierung der Disclosure VO lag ein gemeinsames Konsultationspapier der ESAS mit dem Entwurf einer delegierten VO, Disclosure DVO, vor. 18. Es enthielt sehr weitreichende Vorgaben an den Aufbau, Inhalt und die Ausgestaltung der Offenlegungsanforderungen. Die Vorgaben richteten sich hier jedoch primär an Finanzmarktteilnehmer und nur sehr eingeschränkt auch an Finanzberater. Der Entwurf liegt im Moment auf Eis. 19, und scheint zumindest in der ursprünglichen Fassung nicht weiter verfolgt zu werden. So teilte die Kommission ausgewählten Verbänden schon im Oktober 2020 mit. Um den Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern sowie den Aufsichtsbehörden Zeit für die Umsetzung zu geben, Werden die technischen Regulierungsstandards zu einem späteren Zeitpunkt anwendbar? 20. Das heißt, nicht schon mit Geltung der Disklosure VO. Betroffene Unternehmen sollen die Disklosure VO nunmehr, zunächst nur, prinzipienbasiert umsetzen. Aufgrund dieser ungefähr Anordnung der EU-Kommission selbst können derzeit nur folgende Handlungsangaben getroffen werden. A. Ausnahmeregel. Wenn weniger als 3 Beschäftigte in einem Vermittlerbetrieb vorhanden sind, greift die Ausnahme des Art. 17 Absatz 1 Disklosure VO, das heißt, diese wäre nicht anzuwenden. Es wäre dann zu beobachten, ob Deutschland von der Mitgliedstaatin Option, vergleiche Art. 17 Absatz 2 Disklosure VO, Gebrauch macht und trotzdem auch kleinere Vermittlerbetriebe zur Anwendung der VO verpflichtet. Abzuwarten sein wird auch, wie der Begriff Beschäftigte in Art. 17 Absatz 1 Disklosure VO auszulegen ist. Orientiert man sich am englischen Begriff des Employers aus dem Original der Verordnung, dürften nur festangestellte Angestellte gemeint sein. Dies dann allerdings unabhängig davon, ob diese einen Bezug zur Produktberatung aufweisen, das heißt, auch Reinigungspersonal etc. wären dann mit zu berücksichtigen. B. Anwendungsbereich. Wie erörtert, greift die Disklosure VO nur bei Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten, zum Beispiel ungeförderte Lebens- und Rentenversicherungen, ein. C. Einzelheiten. 1. Nachhaltigkeitsstrategie, Homepage, Vergleiche. Art 3 Disklosure VO. Besteht derzeit keine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer beratenden Tätigkeit, zum Beispiel zur Befragung nach Wünschen und Bedürfnissen, zur Versicherer- und zur Produktauswahl, zur Bewertung der Angebote etc. hat der Vermittler hierauf auf der Internetseite, 21. Als Grund dafür kann zurzeit noch problemlos auf das Fehlen der technischen Regulierungsstandards der europäischen Aufsichtsbehörden, sogenannte RTS, sowie Informationen der Versicherungsgesellschaften hingewiesen werden. Der Vermittler allein kann ohne diese Vorgaben gar nicht detailliert prüfen, welche Nachhaltigkeitsrisiken bzw. nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bestehen und wie diese in die Beratung einbezogen werden könnten. Ein Versicherungsmakler bzw. Mehrfachvertreter kann also derzeit offen angeben, keine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Er kann insofern auf § 23 Absatz 1 CWAG 22 rekurrieren und zusätzlich erwähnen, dass jedoch selbstverständlich bei der Auswahl von Versicherungsgesellschaften und Versicherungsprodukten die von diesen Versicherern zur Verfügung gestellten Informationen Beachtung finden. Über die jeweilige Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen hat der jeweilige Versicherer, wie dargelegt, mit seinen vorvertraglichen Informationen den VN selbst zu informieren. Auch ein Makler ohne Nachhaltigkeitsstrategie wird diese aber für die Zukunft entwickeln müssen und die Aspekte dieser Strategie bei der künftigen Beratung beachten. Versicherer, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen, sollte der Makler dennoch per se ausschließen. Es sollte dies vielmehr offen kommuniziert und der Kundenwunsch abgewartet bzw. hierzu eingeholt werden. Alles andere würde zu einem Problem bezüglich der angemessenen Beratungsgrundlage, vergleiche § 60 VVG und damit GGFS, zu weitreichenden Haftungsproblemen führen können. 23. 2. Vergütungspolitik, vergleiche Art. 5 Disklosure VO. Der Kunde soll erfahren, ob die Vergütungspolitik mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Einklang steht. Es ist deshalb durch einen entsprechenden Hinweis auf der Homepage ferner anzugeben, ob unterschiedlich hohe Vergütungen, Provisionen, Kurtagen, Bonifikationen etc. für Versicherungsanlageprodukte erwirtschaftet werden, je nachdem, ob sie nachhaltig sind oder nicht. Es ist anzugeben, ob eine Vermittlungsvergütung von Versicherern unterschiedlich ausfällt, je nachdem, ob das empfohlene Versicherungsanlageprodukt Nachhaltigkeitsrisiken bzw. Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigt oder nicht. Wenn Versicherer die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionen durch eine höhere Vergütung für die Vermittlung fordern, ist vom Vermittler anzugeben, wenn sich dies auch in einer höheren Vergütung auswirkt. Es ist auch anzugeben, ob der Vermittler selbst bei der Vergütung seiner Mitarbeiter oder Untervermittler die Nachhaltigkeit mit berücksichtigt oder nicht. 3. Vorvertragliche Informationen, Vergleiche. § 6 Absatz 2 des Klausur VO. Schließlich sind durch entsprechenden Hinweis in der Beratung und Dokumentation in der Beratungsdokumentation Nachhaltigkeitsrisiken in die Beratung einzubeziehen sowie zu erwartenden Auswirkungen auf die Rendite in die Bewertung einzubeziehen. Es muss klar angegeben werden, wenn bei einer Beratung zu Versicherungsanlageprodukten Nachhaltigkeitsrisiken für nicht relevant erachtet werden. Als Grund könnte angegeben werden, dass diese bereits durch den Versicherer selbst berücksichtigt wurden und in dessen vorvertraglichen Informationen dargelegt werden. Solle die Nachhaltigkeit für den Vermittler selbst eine Rolle spielen, hat auch dies zum Ausdruck zu kommen. Für die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitsrisiken sollte hinsichtlich der Informationsgrundlage dann auf die vorvertraglichen Informationen der Versicherer verwiesen werden. Bezüglich der auszusprechenden Empfehlung, Rat, sollte dann der Hinweis erfolgen, dass bei einer pflichtgemäßen Einschätzung einer vergleichbaren oder besseren Rendite das Produkt ist, das Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, vorrangig empfohlen wird. 4. Ergebnis. Will man die Menschenwürde zu erkennen, kann man diesem schwerlich seine Autonomie absprechen. Mark D. White hat diesen Aspekt in die Paternalismus-Diskussion eingeführt, indem dieser an die auf Kant zurückgehende interne Autonomie erinnerte. 24. Von dieser ist dann die Rede, wenn sich Menschen die Fähigkeit haben, ihre eigenen Entscheidungen selbstkritisch zu reflektieren und sich die innere Freiheit bewahren, nicht immer den ersten Impulsen scheinbar nutzenmaximierenden Handelns zu folgen. Dies impliziert also die Fähigkeit zur Selbstkontrolle in alltäglichen Entscheidungssituationen, aber vor allem auch die Fähigkeit zur kritischen Reflexion der eigenen Ziele, Wertvorstellungen und Lebenspläne. Es geht hier um die Fähigkeit, Autor des eigenen Lebens zu sein. Wiederum würden Befürworter des neuen Paternalismus argumentieren, dass sie gerade dies ermöglichen wollen und verweisen auf den Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Präferenzen. 25. Jedoch impliziert die Autorenschaft am eigenen Leben die Möglichkeit, die Gewichtung zwischen möglichen Zielen, Werten und auch Präferenzen für Konsumgütern selbst vorzunehmen und auch immer wieder neu zu justieren. Dies entspricht der klassischen liberalen Vorstellung von individueller Freiheit. Genau dem wirkt eine Politik des neuen Paternalismus allerdings systematisch entgegen, indem sie den manipulativen Entscheidungsdesigner zumindest zum einflussreichen Mitautor von für ihn fremden Leben macht. Dass die Verfasser diesem verhaltenssteuernden New Deal, der auch den EU-Regularismus antreibt, sehr kritisch gegenübersteht, dürfte deutlich geworden sein. Die Disclose VO ist jedoch auch vor dem Hintergrund eines prinzipiengesteuerten EU-Sekundärrecht zu sehen, 26, das die netzförmigen Strukturen der komplexen Wirtschaftsbeziehungen anders abbildet als noch die linear, systemkonforme nationalen Gesetzes es konnten. Für den Versicherungsvermittler gibt es bis zum Erlass der RTS bislang nur übersichtlichen Handlungsbedarf. Gedanken über die neuen Vorgaben sind aber besser zu früh als zu spät anzustellen. Jeder wird sich hier positionieren müssen. Das setzt auch den geübten Umgang mit anderen neuen Rechtsinstituten voraus. Als Makler muss man gegenüber seinem Produktgeber den Anspruch aus § 23 Absatz 1 CWAG, BZW Art. 8 Absatz 2 EU 2017-2358 einzufordern verstehen. Ob bzw. welche Haftungen im Zuge der Nachhaltigkeitsoffensive der EU auf die Vermittler von Versicherungsanlageprodukten noch anrollen, bleibt von den weiteren, geplanten Änderungen vorbehalten. 27. Thematisieren Sie aber den Nachhaltigkeitsaspekt auf der Internetseite, in der Beratung und vor allem in der Dokumentation.